Es grüßt Sie zur nächsten Sendung ganz herzlich Ihre Andrea Marti. Wie viele Wege zu Gott gibt es? So wurde Josef Kardinal Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., einmal in einem Interview gefragt, als er noch Präfekt der römischen Glaubenskongregation war. Er hat dem Journalisten lächelnd geantwortet: Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und heute geht es genau wieder um einen solchen schönen Weg und wir sind im Gespräch mit Pater Ralf Heiligtag vom Vororatorium in Ingolstadt in Deutschland und Radio Gloria freut sich nun auf Ihre spannende Berufungsgeschichte und so begrüße ich Sie, Pater Ralf Heiligtag, bei Radio Gloria ganz herzlich.
Grüß Gott, freut mich auch sehr, dass Sie mich auf Sendung nehmen. Vielen Dank.
Pater Ralf Heiligtag, Sie sind Jurist, Opernsänger und Radiomoderator und von Gott gerufen worden. Wie ist es dazu gekommen?
Das ist natürlich eine sehr große Frage, die Ihre Sendezeit weit sprengt. Es ist schließlich einfach so, dass Gott halt Männer beruft. Das tut er, das hat er früher getan, das können Sie im Alten Testament lesen, das können Sie im Neuen Testament lesen und es ist bis heute auch so. Und Gott ist nicht nur treu, Gott ist auch sehr hartnäckig. Manchmal vergleiche ich das mit so der einen oder anderen hartnäckigen Ehefrau, die so lange an ihrem Mann rumgräbt, bis sie das erreicht, was sie haben wollte. Und Gott ist eben auch so. Der hat bei mir über die letzten Jahre nicht locker gelassen und ich habe dann den schönsten Job der Welt, wie ich immer sage, aufgegeben, um dann ins Priesterseminar zu gehen.
Pater Ralf Heiligtag, und wie ist es dazu gekommen, dass Sie dann diesen Weg gegangen sind? Wie sind Sie aufgewachsen? Was ist Ihnen in die Wiege gelegt worden? Wie sieht Ihr Leben aus, Pater Ralf Heiligtag?
Also fange ich mal vom Beginn an. Ich bin ein gebürtiger Oberfranke. Das ist der nördliche Teil von Bayern für die Schweizer, die das nicht so genau im Blick haben. Die Region, wo ich herkomme, ich komme aus einem kleinen Dorf im Umfeld der Stadt Bamberg, ist eigentlich durch und durch katholisch. Bamberg ist der Sitz eines Erzbistums, seit 1000 Jahren von Kaiser Heinrich II. Eingerichtet. Das heißt, wenn man da geboren wird, ist man automatisch Katholik. Aber die Form von Katholizismus, die ich kennengelernt habe, ich bin Jahrgang 1974, war doch reichlich, wie soll ich sagen, schon Volkskirche in ihren letzten Zügen. Das hat mich schlichtweg einfach als Kind überhaupt nicht überzeugt. Ich habe das zwar kennengelernt, ich bin da auch mit hingegangen, weil die Eltern zu meiner Generation zumindest eben ihren Kindern im Regelfall ein Vorbild sein wollten, aber das war im Wesentlichen halt eine Vorbereitung zu den Initiationssakramenten, Erstkommunion und Firmung. Außerdem war relativ wenig los und mich hat auch die Kirche als solches einfach nicht angesprochen. Ich fand das damals, entschuldigen Sie die Formulierung, einfach schlechtes Laientheater, was da stattfindet und einfach ziemlich niveaulos alles in allem. Es hat mein Herz nicht berührt. Es hat relativ lange gedauert, bis mein Herz dann berührt wurde. Da sind verschiedene Faktoren zusammengegangen, aber es hat dann doch bis zum Ende meiner 20er Jahre gedauert, bis ich wirklich von Gott ganz ergriffen wurde und ganz begriffen habe, dass Gott wirklich existent ist.
Wie war das, dass Sie erkannt haben, dass wirklich Gott da ist? Also Sie haben gesagt, es ist so ein Laientheater gewesen etc. Sind Sie mit der Familie jeweils in die Kirche gegangen und wie hat sich das dann herausgestellt?
Der Weg war, wie ich es angedeutet habe, ein recht langer, der leider nichts mit der klassischen Pfarrgemeinde zu tun hat. Also ich bin eigentlich ein ziemlich typisches Exemplar meiner Zeit. Die allermeisten Berufungen, wie ich das so mitbekomme, kommen überhaupt nicht mehr aus der Pfarrgemeinde, aus der Territorialgemeinde, sondern aus dem Umfeld von geistlichen Gemeinschaften oder sehr individuellen Wegen. Sie hatten ja dieses wunderbare Zitat von Josef Kardinal Ratzinger an Anfang gestellt über die sehr individuellen Wege des Menschen zu Gott. Ich bin, glaube ich, doch eher ein intellektueller Mensch und ich habe mich schon in der Schulzeit mit alternativen Weltdeutungsmodellen beschäftigt, die eben nicht christlich sind, weil mich das Christliche nicht überzeugt hat in der Seriosität, sage ich mal, oder in der Gedankentiefe. Und ich habe dann andere Modelle mir angeschaut, andere Religionen bis hin zum Nihilismus. Das hat mich aber nicht wirklich weitergebracht. Und als ich dann Anfang meiner 20er war, damals dann Jurastudent in Bayreuth, die berühmte Stadt der Wagner-Festspiele. Da habe ich dann gedacht, okay, entweder mache ich es wie alle und ich setze mich in den nächsten Flieger und fliege nach Asien und gehe dort in irgendeinen Ashram und übe mich in Meditation und freier Liebe, oder ich versuche mal bei unseren kulturellen Wurzeln anzufangen. Es muss ja einen Grund geben, dass unsere europäische Kultur abendländisch geprägt ist vom Christentum. Also warum ist das so, dass eine Kultur über 2000 Jahre so intensiv wächst und sich diese Position in der Welt erarbeitet? Also es muss doch wirklich einen Grund geben für diese enorme Kontinuität und für dieses enorme Niveau, was dadurch entstanden ist. Deswegen ging ich dann, 1995 war das, da war ich 21, in ein Kloster. Das war damals gar nicht so einfach, weil es nur Kloster auf Zeit von ganz wenigen Anbietern gab. Es war eine sehr, sehr dünne Broschüre damals, wenn man sich darum interessiert hat und sich da informiert hat. Und ich landete dann an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich am Bodensee in Hörbranz, wo die Salvatorianer zur Zeit des Kulturkampfes auf österreichischer Ecke direkt am Grenzbach ein Kloster errichtet hatten, das Salvatorkolleg. Und das war eine sehr interessante Institution, weil dort im Wesentlichen eigentlich nur eine Art Altersheim noch war. Da waren alles alte 80-jährige, 85-jährige Patres der Salvatorianer, die ihr Leben lang in der Mission in Südamerika verbracht hatten, also Dschungelmissionare. Das hat mich wenig spirituell gereizt, aber der entscheidende Einfluss dieser Zeit war, dass ich zum ersten Mal auf Männer traf, die sagten, mein Leben war gut, ich würde es nochmal genauso machen. Das war genau der Input, den ich gebraucht habe damals, einfach zu erleben, ja, es gibt Menschen, die nicht nur rumjammern und rumnölen, ach, war das alles so schrecklich und hätte mich damals der Lehrer nicht und der Chef und meine Ehe sowieso. Ich kannte im Wesentlichen ganz viele Menschen in dieser Opferrolle, die alles auf andere geschoben hatten, warum es schiefgegangen ist und die mit sich überhaupt nicht im Reinen waren. Das war so die Prägung, die ich mitbekommen hatte in meinem Herkunftsmilieu. Und plötzlich traf ich auf alte Knacker, sagen wir mal, die sagten, es war toll, durch den Dschungel zu reiten, wie ich da das Fleisch unter meinem Sattel weich geritten habe und wie ich da geholfen habe beim Brunnenbohren und bei der Geburtshilfe und dies und jenes. Und ich würde es heute nochmal genauso machen. Das hat mich einfach berührt. Zum ersten Mal Männer zu treffen, die sagten, ja, es war gut, ich will das nochmal so haben. Und das war der für mich entscheidende Punkt, wo ich dann angefangen habe, das Christentum wieder ernst zu nehmen und mich damit zu beschäftigen. Das heißt, gelegentlich oder immer öfter dann zu einer heiligen Messe zu gehen, vor allem in der Bibel zu lesen. Und der zweite ganz wichtige Einfluss war eine Freundin, das war die ältere Schwester einer Ex-Freundin aus meiner Abiturzeit, die war sehr tief eingetaucht in östliche Theologie und mystische Literatur. Und die hat mich dann mit dem einen oder anderen versorgt. Wichtig war auch da das persönliche Glaubenszeugnis. Da ist eine Frau, die von Gott berührt ist, die die Gabe der Tränen im Gebet hat, die sich gut auskennt und die dann auch an ihr Bücherregal ging und für mich die richtigen Bücher rausgegriffen hat und mich so, ja, ich glaube, insgesamt 7 Jahre begleitet hat, bis ich selbst so weit war, Jesus Christus als Person in mir zu erfahren.
Sie haben dann Jus studiert und sind dann ins Berufsleben übergegangen.
Fast, fast. Also Jus, Juristerei, Rechtswissenschaften ist in Deutschland eine sehr lange Angelegenheit, weil das ein staatlicher Dienst ist. Man braucht da 2 Staatsexamina. Die Vorbereitung zum ersten Examen dauert mindestens 8 Semester. Und weil ich noch ein Zusatzstudium, ein Aufbaustudium gemacht habe zur Wirtschaftsjuristerei, ich bin also auch mit dem Titel Wirtschaftsjurist von der Universität Bayreuth ausgestattet, hat es dann insgesamt 5 Jahre gedauert, bis das erste Staatsexamen abgeschlossen war. Und das zweite Staatsexamen ist dann, wie bei Lehrern beispielsweise auch, eine Zeit des Referendariates. Man kommt also in die Praxis und läuft dann mit in der Justiz, Staatsanwaltschaft, in verschiedenen Gerichtszweigen, vom Familiengericht über, was weiß ich, die normalen Strafsachen, bis hin zu Sondergerichtsformen. Man kommt in die Verwaltung, ins Landratsamt und ich war dann auch zum Abschluss noch an etwas ganz, ganz Besonderem. Ich hatte mich dann für das Verbandswesen entschieden und war dann ein Vierteljahr noch beim Deutschen Musikrat. Das ist der Spitzenverband für das Musikwesen. Und in dem Zusammenhang habe ich natürlich gearbeitet in diesen 2 Jahren des Referendariates, auch bei Anwälten. Aber eigentlich im Berufsleben stand ich nie, weil ich mich dann nach dem zweiten Staatsexamen, das war im November 2000, mich dafür entschlossen hatte, mein Gesangsstudium weiterzumachen, das ich schon während des Referendariates angefangen hatte. Und dafür ging das einfach nicht, weil ich hatte eine ziemlich gute Note und auf Anhieb ist es einfach nicht gelungen, Teilzeit zu arbeiten mit der Qualifikation. Und dann kam eben auch die nächste Überraschung, dass ich zum Bayerischen Rundfunk kam, was auch nie geplant war.
Wie ist es dazu gekommen?
Auch das war eine dieser wunderbaren Geschichten der Vorsehung oder Fügung Gottes. Wenn man es nicht sehen will, dann ist es nicht so. Aber mir gingen dann so nach und nach eben die Augen auf für die Gegenwart Gottes und für seine Führung. Es war so, dass ich damals als Gesangsstudent, was ganz üblich ist, versucht habe, nebenher Geld zu verdienen. Also es ist nicht so, dass man als Sänger nur studiert und dann nur im Beruf ist, sondern dieser Übergang ist sehr, sehr fließend. Also es gibt auch eine Reihe von Leuten, die nie einen Abschluss gemacht haben, weil sie es nicht mussten, weil sie dann schon voll im Job drin waren. Das heißt, es kommen dann immer mehr Geschichten dazu und es gibt dann auch klassischerweise Anfragen an Musikhochschulen oder bei Gesangsklassen, ob jemand irgendwas machen konnte. Und so kam auch mal eine Anfrage an mich heran zum 60. Geburtstag einer Ehegattin, die sich Verdi-Arien gewünscht hatte. Das habe ich dann gemacht. Ich glaube, das war in der Nähe, in Roth, in der Nähe von Nürnberg damals. Bin ich hingefahren in so ein kleines, exquisites Upper-Class-Restaurant, habe dann meine Arien als Hintergrundbegleitung geschmettert. Und nachdem das musikalische Programm zu Ende war, kam der Ehemann, der Auftraggeber, auf mich zu. Wir haben ein bisschen gequatscht und er sagte: Ja, ich bin jetzt Volljurist, Wirtschaftsjurist, aber auch auf der Suche, wie ich jetzt mein Leben die nächste Zeit finanziere, weil das irgendwie schlecht zusammengeht. Und der von sich hat gesagt: Ja, es gibt doch eine ganze Reihe von Vorbildern. Denken Sie doch an den Thomas Quasthoff. Der hat auch beim NDR als Nachrichtensprecher angefangen. Haben Sie nicht Lust, beim Bayerischen Rundfunk zu arbeiten? Und da guckte ich ihn an wie ein Auto. Was wollen Sie von mir? Ich kam nie auf die Idee, beim Radio zu arbeiten. Und in der Schule hat auch nie jemand gesagt: Super, liest du mal vor, du machst das gut. Aber der hat mich locker gelassen, hat gesagt: Ja, wissen Sie, ich bin bei der Rundfunkbetriebstechnik, ich bin der Geschäftsführer, wir sind auf demselben Gelände wie der Bayerische Rundfunk in Nürnberg. Ich kenne den Studioleiter, die brauchen immer jemanden, ich rufe den am Montagmorgen an und dann gehen sie dahin. Und dachte ich mir: Ja, red du mal, das sind so die typischen Smalltalk-Geschichten, ich mache was für dich, aber dann kommt nichts. Aber weit geirrt, dieser Herr hat tatsächlich was gemacht. Er hat mich wirklich am Montagmorgen um 9 oder 10 angerufen und hat gesagt: Ja, ich habe den Studioleiter gesprochen, die suchen jemanden, sie gehen nächste Woche Mittwoch zum Casting ins Studio. Hat mir überhaupt keine Frage gestellt, ob ich das will oder nicht, hat einfach gesagt: Du gehst jetzt da zum Casting. So bin ich dahingeschoben worden, mich da vorzustellen und vorzusprechen. Casting heißt, dass man im Radiobereich sich immer im Studio vorstellen muss. Also man muss ja gucken, wie klingt die Stimme am Mikrofon. Und das macht nur Sinn, wenn man das auch wirklich vor Ort ausprobiert. Das heißt, ich bin dann da in Nürnberg in die Wallensteinstraße gefahren, war zum ersten Mal in einem Radiostudio, war auch alleine. Auch das ist absolut ungewöhnlich. Normalerweise ist es so, dass Radiostationen, wenn die Stellen ausschreiben, dann bewerben sich da 100 Leute und dann steht man in einer langen Schlange. Ich war da ganz alleine. Hab dann völlig unvorbereitet irgendwelche Texte vom Blatt gelesen. Die waren auch konsterniert, dass ich nichts vorbereitet hatte, weil ich ja nicht wusste, worum es ging. Und dann stand da der alte Archivleiter hinter der Doppelscheibe und sagte: Oh super, so jemanden wie Sie haben wir schon lange gesucht. Dann verstand ich die Welt nicht mehr. Aber ich habe verstanden, dass der liebe Gott offensichtlich mich da haben wollte und so war es dann auch. Es gab noch ein paar Turbulenzen, aber im Ende hatte ich dann im Juli 2001 plötzlich eine, ja keine Festanstellung, man arbeitete als freier Mitarbeiter mit, aber ich war dann im Team des Bayerischen Rundfunks im Studio Franken unter den Stationssprechern und habe dann nach und nach immer mehr Aufgaben dazu bekommen. Ab 2001 bis zum Frühjahr 2008 war das.
Ja, sehr schön. Ja, da hat sie wirklich Gott gerufen, dass sie ins Radio kommen und dann noch näher zu Gott kommen. Und das hören wir nach der Musikpause. Wir hören einige Takte Musik von einem Gesang von Pater Ralf Heiligtag, der er uns schenkt, dem Radio Gloria.
Ich möchte ziehen in die Welt hinaus, hinaus in die weite Welt. Wenn's nur so grün nicht wär, da draußen in Feld und Feld. Ich möchte die grünen Blätter pflücken von jedem Zweig. Ich möchte die grünen Gräser all weinen ganz totenbleich, weinen ganz totenbleich.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Ralf Heiligtag vom Vororatorium in Ingolstadt in Deutschland. Er hat uns sehr offen mit seiner Berufungsgeschichte vertraut gemacht, also sprich die ersten Erfahrungen in der Berufswelt. Und jetzt erfahren wir mehr über seinen Weg ins Vororatorium in Ingolstadt und wir freuen uns darauf. Pater Ralf Heiligtag, Sie waren dann Radiomoderator und sind dann irgendwie doch ins Kloster eingetreten. Wie ist es dazu gekommen?
Ist gut, dass Sie danach fragen, Frau Marti. Es gab noch eine Zwischenstation. Ich war in der Radiozeit damals in Nürnberg, war das einer von mehreren Berufen. Ich war also nicht Vollzeitmoderator oder Vollzeitstationssprecher, sondern habe das neben anderen Sachen gemacht. Ich war natürlich weiterhin aktiv als Sänger. Ich habe dann noch ein zweijähriges Aufbaustudium für Liedgesang gemacht an der Musikhochschule in Hannover und habe dann eben diese verschiedenen Dinge parallel gemacht. Ich habe kleinere Opernproduktionen gemacht, ich habe Oratorien und Konzerte gesungen, ich habe Liederabende gegeben. Ich war nicht unerheblich als Selbstorganisator und Konzertveranstalter mit tätig. Ich habe Leute gecoacht. Ich habe auch als Sprecher Moderationsaufträge übernommen. Das war also eine sehr, sehr bunte Tätigkeit. Und nach einer gewissen Phase war die Überlegung, wie es weitergeht. Und dann bin ich damals aus privaten Gründen in eine Festanstellung gegangen. Nach Erfurt in Thüringen, in Mitteldeutschland, also ehemaliger ostdeutsche Teil, an das Stadttheater in Erfurt. Und zwar in den Opernchor. Das ist was, was man so normalerweise überhaupt nicht auf dem Schirm hat, weil wenn man sagt, ich bin Geiger, denken alle, ja, in welchem Orchester bist du das? Und wenn ich sage, ich bin Sänger, dann fragen immer alle, wo singst du Solo? Die meisten Leute haben nicht im Hinterkopf, dass der überwiegende Teil der Berufssänger keine Solosänger, sondern Chorsänger sind, weil eben zu jedem Opernhaus ein Orchester und ein Chor dazu gehört. Und der Job hat den großen Vorteil, dass man nicht nur mehr verdient als die meisten Solisten, man höre und staune, sondern man hat auch eine Festanstellung mit einem Tarifvertrag. Das heißt, ich habe geregelte Arbeitszeiten, ich habe mindestens einen Tag die Woche frei, ich habe wirklich Urlaub und ich habe Regenerationszeiten, was eben die Solisten im Regelfall nicht so haben. Und es ist ein Job, in dem man den Kopf auch frei kriegt, also weil eben die Arbeitszeit beschränkt ist auf 40 Stunden, wobei auch die Überzeiten da drin sind. Also was, wovon ich jetzt als Priester wieder sehr träumen kann, so stark reduzierte Arbeitszeiten zu haben. Aber das war natürlich auch eine super Voraussetzung für eine geistliche Unterscheidung, weil ich 7 Jahre in Erfurt dann Zeit hatte, mich persönlich noch intensiver mit dem Glauben zu beschäftigen und nicht nur zu lesen, sondern eben auch Dinge anzustoßen. Also in der Erfurter Zeit war ich sehr schnell dann plötzlich in Kreisen um den Dom herum. Das waren vor allem zugereiste Neuthüringer sozusagen, die ein sehr, sehr intensives geistliches Netzwerk gebildet haben. Da gab es dann auf einmal Kreise junger Erwachsene, es gab Gebetsgruppen und Hauskreise. Ich hatte auf einmal Möglichkeit, Katechesen zu halten. Ich konnte mich mit Kontemplation beschäftigen und eine Gruppe für Kontemplation in der eucharistischen Anbetungskapelle neben dem Dom in Erfurt installieren, die heute immer noch existiert unter dem Titel K3. Verschiedene sonstige Initiativen waren da möglich. Und es war einfach eine sehr, sehr offene Atmosphäre, sehr gemeinschaftlich, sehr freudig, sehr jung, sehr bewegt. Wir haben dann auch ein Kinder- und Jugendmusical gemacht, nicht wie bei Räubers, auf den Domstufen sogar im Rahmen der Sommerfestspiele der Oper. Es war also sehr, sehr bewegt, diese Zeit. Und es war auch eine Zeit, wo ich mich dann umguckte, welche Gemeinschaften es außenrum gab in Thüringen, in Ostdeutschland, weil also ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich im Glauben an den eucharistischen Herrn war. Das war im Herbst 2001. Ab dem Zeitpunkt war auch die Frage, lieber Gott, was willst du von mir? Und falls es eine Priesterberufung sein sollte, dann keinesfalls alleine. Ich war nicht bereit, diese Merkwürdigkeit der Versingelung der Priester mitzumachen. Also Menschen sind nicht dazu geboren, allein zu leben, Priester sowieso nicht. In der Kirchengeschichte war das auch nie so, dass Priester allein waren. Und mein Wunsch war eben auch, wenn der Herr möchte, dass ich so einen Weg gehe, dann in der Gemeinschaft. Deswegen habe ich mich umgeschaut, was gibt es im Umfeld von Erfurt. Und da gibt es in Ostdeutschland nicht so allzu viel, aber doch ein bisschen was. Franziskaner kamen für mich nicht in Frage. Ich habe mir die Benediktiner angeguckt auf der Hüsburg. Ich war bei den Prämonstratensern in Magdeburg. Ich habe mich dann eben auch an Leipzig herangewagt, wo es nicht nur Dominikaner gab, sondern auch etwas, was ich bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht kannte, Oratorianer. Also war das 2010 oder 2011. In dem Jahr kam ich zum ersten Mal mit Philipp Neri in Kontakt. Die Gemeinschaft war sehr beeindruckend. Mich hat es unglaublich fasziniert, zum ersten Mal eine Biografie von Philipp Neri zu lesen, die bekannteste wahrscheinlich von Paul Türks geschrieben, und zum ersten Mal auch den Itinerario, die geistliche Wegbeschreibung zu lesen. Zu spüren, da ist was, was sehr, sehr gut zu mir passt, zu dem, wie Gott mich gebaut hat und wie meine Wünsche und Sehnsüchtig sind, aber auch trotzdem mit einer gewissen Wehmut festzustellen, dass der Ort, obwohl ich die Stadt Leipzig unendlich liebe, also es ist eine fantastische Stadt, aber ich spürte, die Gemeinschaft dort, das ist nicht mein Platz. Und so kam es dann, dass ich mich stärker auf diese Idee Philipp Neri konzentriert habe und in Aachen zu Gast war, in Wien zu Gast war und dann im Jahr direkt vor dem Eintritt ins Priesterseminar war ich dann auch noch in den französischen Oratorien in Nancy, in Hyères und Dijon. War eine sehr, sehr, sehr beeindruckende Zeit. Und die setzte dann eben fort, was an geistlichem Wachstum zur Priesterberufung schon allgemein die Jahre davor gewachsen war.
Ich glaube, Sie hatten noch ein eindrückliches Erlebnis bei den Zisterziensern im Kloster Heiligkreuz.
Das ist ja im deutschsprachigen Raum sehr, sehr berühmt. Die Zisterzienser im Wiener Wald vor den Toren Wiens in Heiligenkreuz, die eine eigene Hochschule betreiben. Also es gibt in Deutschland eigentlich fast keine Priesterseminare von einer nennenswerten Größe mehr. Das sind alles nur noch kleine Häuflein. Aber in Heiligenkreuz hatte die Hochschule zu meiner Zeit an die 300 Studierenden und mehr als die Hälfte davon Priesteramtskandidaten, also glaube ich 160 oder 180 Priesteramtskandidaten. Eine derartige Fülle gibt es sonst nirgendwo im deutschsprachigen Raum, meines Wissens nach. Und das war der Beginn meiner Seminarzeit. Ich war in Heiligenkreuz schon mal im Rahmen meiner Suche 2011, weil das ist ein Ort, da muss man hingehen, wenn man auf der Berufungssuche ist, war 2 Wochen dort, Kloster auf Zeit. Habe auch da gespürt, es ist gut, es ist ein geistlicher Ort, aber es ist nichts für mich. Und das Interessante war, dass mich der Pater Bernhard Wuschitzki, der Beichtvater des Klosters und Professor für Liturgie, dann irgendwie angestupst hat, ob ich nicht mit nach Lourdes fliegen will. Das war erstmal überhaupt nicht auf dem Schirm. Wieso soll ich nach Lourdes? Ich bin ja dabei, eine Gemeinschaft kennenzulernen. Warum soll ich jetzt von Wien aus nach Lourdes fliegen? Das war auch gar nicht so einfach, da einen Flug aufzutreiben. Aber ich habe es dann gemacht und bin dann habe den einzigen freien Platz, der da kurzfristig frei geworden war, genutzt und bin mit dem Marianischen Lourdes-Komitee Wien nach Lourdes geflogen. Und das war auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, weil Lourdes ist mir als Marienwallfahrtsort der mir am meisten am Herz liegt. Also ich bin sozusagen auch ganz glücklich, dass ich Lourdes habe und vielleicht klingt es jetzt blöd, aber ich brauche eigentlich auch gar nichts anderes, weil da fühle ich mich wohl und da kriege ich die geistliche Vertiefung, die ich suche. Es kam aber zu einem ganz wichtigen Begegnung dort. Also nicht nur, dass die älteren Damen, mit denen ich da dreimal am Tag stundenlang bei Tisch saß, mir widerspiegelten, dass ich wie ein Priester auf sie wirke. Das ist also die Bestätigung einer Berufung von außen durch den Sensus Fidelium, sondern ich hatte da auch eine Begegnung mit einem österreichischen Priester, der wie soll ich sagen, der meine Abwehr gegen das normale Diözesanpriestertum weggenommen hat. Ich sagte immer, wenn, dann gehe ich allenfalls in ein Kloster, in eine Gemeinschaft. Ich werde keinesfalls Diözesanpriester. Ich habe keine Lust, mich so an der Front der Auflösung vorne zu bewegen. Ich möchte im geschützten geistlichen Raum sein. Aber dieser Pfarrer, ich glaube, der hieß Johannes Wertesich, der hat mich geöffnet, indem er sagte, ja, du musst schon offen sein für das, was Gott von dir will. Und man kann auch als Diözesanpriester geistlich tief leben. Man muss sich nicht als Manager und Verwalter verschleißen lassen. Man kann auch Seelsorger sein. Das war eine ganz eindrückliche Begegnung und die hat mich geöffnet, auch nochmal für das Modell des Oratoriums, weil im Oratorium ist man eben, auch in der Fassung, die wir jetzt hier in Ingolstadt leben, bin ich zuerst Diözesanpriester. Bin also genauso wie alle anderen Priester der Diözese auch bei der Diözese inkardiniert, angestellt, bezahlt und auch im normalen territorialen Dienst, auch wenn wir keine eigene Territorialpfarrei haben. Insofern ist Heiligenkreuz auf der einen Seite ein wichtiger Anstoß gewesen dafür, dass ich mich für dieses Modell Diözesanpriester wieder geöffnet habe. Und der andere Teil ist gewesen, dass ich aufgrund dieser Begegnung einen Studienplatz dort quasi zugesprochen hatte und konnte dann 2015 im März das erste Semester meines Studiums in Heiligenkreuz beginnen, was für mich ein riesiges Geschenk war in diesem Ort, wo der Glaube so lebendig ist und wo eben Theologie und Glaube, Wissenschaft und das Herz so zusammengeht, die kniende Theologie im Sinne des Hans-Urs von Balthasar. Das ist Heiligenkreuz im Wiener Alt. Ich glaube, bis heute ist das so.
Wie ist es dann weitergegangen, wenn Sie sich mehr oder weniger wohlgefühlt haben in Heiligkreuz?
Das hängt mit der Gründung unserer Gemeinschaft zusammen. Also wir sind dabei, ein Oratorium zu gründen. Wir sind es noch nicht. Oratorium des heiligen Philipp Neri darf man nur heißen, wenn man offiziell vom Papst errichtet wurde. Der Papst stellt die Errichtungsurkunde aus und jedes Oratorium ist für sich selbst eine kleine autonome Einheit, ein Haus päpstlichen Rechts, eine Gesellschaft apostolischen Lebens, die von niemandem sonst abhängig ist. Aber in der Phase der Entwicklung dahin darf man sich nicht Oratorium nennen, deswegen heißen wir Vororatorium und sind letztendlich jetzt schon so weit, dass alle unsere Strukturen stimmen. Wir tun all das, was ein normales Oratorium auch machen würde. Wir ziehen jetzt auch am 10. August um vom Rand Ingolstadts ins Zentrum, direkt neben das große Münster, in das altehrwürdige Canisius-Konvikt, um dort als geistliche Gemeinschaft eben auch wirklich sichtbar präsent zu sein in der Innenstadt, wie es sich für ein Oratorium gehört. Und wir brauchen schlichtweg einfach noch Berufungen. Also wir sind momentan drei Priester, das ist zu wenig. Wir müssten vier, besser fünf Mann sein, damit der Generalprokurator unsere Gründung bewilligt und dem Papst zur Unterschrift vorlegt. Also ist auch das ein Aufruf an die Hörer von Radio Gloria, falls es irgendwie einen Zuhörer gibt, der spürt in seinem Herzen, ja, Jesus beruft mich zu sowas, dann gib dir einen Schubs und komm zu uns nach Ingolstadt.
Sehr schön. Ja, Pater Ralf Heiligtag, Sie wurden dann geweiht und also zum Priester geweiht. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Das ist eine schöne Frage, die Sie da stellen, weil meine Priesterweihe in der Corona-Zeit war, und zwar im ersten Lockdown. Eine Zeit, wo im Wesentlichen alles auf Eis gelegt wurde, auch Bischofsweihen wurden verschoben, was ich gar nicht verstanden habe. Und meine Hoffnung war, dass sich unser Bischof überreden lässt, oder gewinnen lässt dafür, dass wir die Weihe machen, trotz Lockdown. Weil entweder ist es so, dass die Kirche Priester braucht oder nicht. Und wenn die Kirche Priester braucht, dann kann ich nicht warten. Kein Unternehmen der Welt würde in die Ausbildung eines Mitarbeiters Jahre investieren und dann einfach sagen, ja gut, dann warten wir mal auf unbestimmte Zeit. Also wenn ich Mitarbeiter brauche, dann brauche ich sie und dann setze ich sie sofort ein. Und ich war sehr dankbar, dass unser Bischof Gregor Maria Hanke sich überhaupt nicht hat überreden lassen müssen, sondern von Anfang an dabei war, als wir sagten, nö, wir waren zwei Kandidaten, wir würden gerne geweiht werden. Und das hat er dann gemacht, wie ein Kaplanskollege von mir spöttisch sagte, ich bin wahrscheinlich der Priester, der erste Priester der Kirchengeschichte, der mit reichlich Desinfektionsmittel geweiht wurde.
Sehr schön. Und wie sieht jetzt Ihr Auftrag im Vororatorium aus, Pater Ralf Heiligtag?
Wir haben normalerweise eine etwas buntere Tätigkeit. Also unser ältestes Mitglied, der Pater Lorenz, der übrigens auch aus der Schweiz kommt, aus Dietwil bei Luzern, der ist nur Pfarrvikar hier, wo wir gerade noch wohnen, in St. Josef. Wir beiden Jüngeren, der Pater Hubert, der ein Jahr vor mir geweiht wurde, und ich, wir haben Teilzeitstellen. Das heißt, wir sind beide zu 50% Kaplan in der Territorialseelsorge in der Innenstadtpfarrei von Ingolstadt. Das ist das ehrwürdige Liebfrauenmünster und St. Moritz daneben. Und dann habe ich rechnerisch noch 50% frei, die eingesetzt werden, zum Teil fürs Oratorium, zum Teil für die sprachliche Fortqualifikation von nicht deutschsprachigen Priestern, weil ich habe ja auch aufgrund meiner Erfahrung viel, viel Phonetik gemacht und auch unterrichtet. Und das Dritte ist dann noch Tätigkeit im Bereich von Schule und Jugend, Schulseelsorge im weitesten Sinne, wobei das natürlich momentan auch schwierig ist.
Wenn ich nochmal darf auf das Vororatorium zurückzusprechen darf, können Sie uns das vorstellen?
Ja, das Oratorium ist eine ganz besondere Sache, weil es sich bewegt zwischen einem Orden und einer losen Vereinigung. Es ist genau in der Mitte, sitzt also zwischen diesen beiden Stühlen, was man auch daran erkennt, dass in Rom die Zuständigkeit zwischen den Dikasterien immer wechselt. Also mal ist es beim Bereich für die Weltpriester, mal ist es beim Bereich für die Ordenspriester, momentan ist es wieder im Bereich der Weltpriester untergebracht. Der heilige Philipp Neri war eine ganz kuriose Figur, ein Florentiner, der 1535 ungefähr, also als die Reformation gerade tobte und als der Sacco di Roma, die große Verwüstung Roms, ein paar Jahre zurücklag, kam er nach Rom als blutjunger Mann und blieb da 60 Jahre seines Lebens. Er war ein äußerst kommunikativer Mensch, ein sehr natürlicher, zugänglicher, der es schaffte, mit allen Typen von Menschen auf der Straße zu reden und ins Gespräch über Jesus zu kommen, der dann nach verschiedenen Versuchen auch in seinem eigenen Zimmer Menschen um sich gesammelt hat. Und man muss sich das nicht so vorstellen, dass das sofort explosionsartig um sich griff und er Hunderte und Tausende von Menschen an sich band, das nicht. Er hat auch sicherlich 15 Jahre gebraucht, wo das sehr, sehr klein war und sehr klein gewachsen ist. Aber dann sind diese Begegnungen um den heiligen Philipp nach und nach wirklich groß geworden, dass das Treffen waren von an die 200 Leute, die sich jeden Nachmittag, man höre und staune, jeden Nachmittag getroffen haben, um gemeinsam geistliche Lektüre zu halten, um Vorträge von Laien für Laien anzubieten, um gemeinsam Spaziergänge zu machen, um woanders hinzugehen und Predigten zu hören. Das war also ein sehr flexibles, buntes Format, das Oratorium, um das sich dann nach und nach auch einige Priester herum angesiedelt haben. Irgendwann hat dann der Papst gesagt, so Schluss jetzt, ihr müsst als Priester eine Gemeinschaft bilden und eine Regel haben. Der heilige Philipp wollte das nie, weil er sagte, wenn du in der Gemeinschaft in einen Orden willst, dann geh bitte in den Orden, es gibt genug, und er hat auch genügend Männer zu den Dominikanern oder Benediktinern oder auch Jesuiten geschickt. Und seine Ordensregel besteht eigentlich nur aus einem einfachen Kernsatz, nämlich dass die Liebe das Band ist, das alles verbindet. Die Liebe, ein Wort, das heute ja ziemlich, ziemlich entleert ist. Aber ich versuche es immer so zu erklären, dass die Idee einer Oratoriumsgemeinschaft, das ist, was Leute sich auch unter einer wilden Ehe vorstellen. Also nicht, dass ich jetzt eine Werbung machen möchte für die wilde Ehe, für die nichtsakramentale Ehe, aber wenn Leute so zusammenleben, dann sind sie ja äußerlich nicht dazu gezwungen. Sie könnten jeden Tag gehen und sie müssen sich jeden Tag neu von innen heraus entscheiden, nein, ich möchte bleiben. Und deswegen wollte der heilige Philipp kein Band durch ein Gelübde, durch Kirchenrecht haben, sondern er wollte nur diese innere Freiheit leben. Und das bezieht sich bis in die materiellen Dinge. In einem normalen Orden ist es so, dass der Orden das gesamte Einkommen erzielt und die einzelnen Kostgänger des Ordens sind. Und beim Oratorium ist es genau andersrum. Jeder Einzelne muss für sich wirtschaftlich selbstständig sein und finanziert als Einzelner die Gemeinschaft. Das heißt, jeder könnte jederzeit sofort sagen, ich verlasse die Gemeinschaft. Das ist die eigentliche Freiheit und das Band der Liebe, wie es der heilige Philipp gesehen hat. Und deswegen sagt man auch, dass man den wahren Oratorianer daran erkennt, dass er in der Gemeinschaft stirbt.
Dann gibt es auch diese Säulen des Apostolats vom heiligen Philipp Neri. Können Sie hier noch einige Worte dazu sagen?
Wir haben tatsächlich auf unserer Homepage Säulen des Apostolats formuliert. Die sind inspiriert von dem Leben, das Philipp Neri hatte. Man muss aber dazu wissen, dass der heilige Philipp als Faktotum der Stadt Rom, als zweiter Apostel Rom, als Apostel der Freude, dass er nichts Schriftliches hinterlassen hat. Also er hat seine Aufzeichnungen am Ende seines Lebens vernichtet. Er hat nie ein Buch geschrieben. Und die Dinge, die wir von ihm heute haben, das sind die sogenannten Maximen, das sind Tagessprüche, die seine Schüler im Kopf hatten, weil er sie so oft gesagt hat. Zum Beispiel, bemüht euch Gutes zu tun oder ich habe noch nicht mal angefangen, Gutes zu tun. Diese Maximen, diese Tagessätze sind im Prinzip sowas wie das, was von den Wüstenvätern überliefert ist. Es gibt ja von den Wüstenvätern die Sprüche aus der Wüste. Die Apophthegmata Patrum und genauso hat der heilige Philipp eben auch eine Spruchsammlung hinterlassen. Und aus diesen Sprüchen und aus den verschiedenen Biografien, die es gibt, kann man schon Bereiche seines Apostolates herausleiten. Und wir haben versucht, für unsere Gemeinschaft, die im Entstehen ist, vier Säulen zu definieren, nicht nur gegenüber dem Bistum, auch gegenüber den Menschen, damit sie verstehen können, was wir eigentlich tun. Und ich darf Ihnen mal ganz kurz unsere vier Säulen referieren. Das erste ist natürlich die Form von Einzelbegleitung, wie sie damals üblich war. Es gab ja keine Gesprächsseelsorge in dem Sinn. Man konnte nur zum Beichten gehen. Der heilige Philipp hat das sehr intensiv genutzt. Er hat auch Leute in der Anfangsphase ermutigt, täglich beichten zu gehen. Man höre und staune, täglich zu beichten, damit man einfach in der intensiven Begleitung bei seinem geistlichen Begleiter ist. Und selbst für Oratorianer ist es üblich, dass sie im Idealfall einmal die Woche beichten gehen, weil man nicht nur die Qualität der Begleitung schätzt, sondern eben auch das Gnadenwirken, das in dem Sakrament vermittelt wird, an erster Stelle steht. Und wir haben das Glück, dass wir hier in Ingolstadt tatsächlich auch unseren Chef sozusagen, den Dekan, den Münsterpfarrer gewinnen konnten, dass wir im Anschluss an die Werktagsmesse in St. Moritz jetzt jeden Abend dann auch noch eine knappe Stunde Beichte anbieten. Also die Abendmesse ist um 17:30 Uhr und bis 19 Uhr sitzen wir dann abwechselnd da und sind ansprechbar für geistliche Gespräche, für Begleitung oder eben auch für Beichte. Und daraus entstehen dann auch weitere Begleitungskontakte, wo wir dann Menschen einfach einmal im Monat zu einer Stunde bei uns im Oratorium begrüßen, um mit ihnen ihr geistliches Leben zu sortieren. Einzelbegleitung, Beichte ist die eine Säule. Die zweite Säule ist allgemein das, was man unter Erwachsenenkatechese zusammenfasst, also der Versuch, das Glaubenswissen wieder zu unterfüttern. Das passiert natürlich durch die Predigten. Wir machen auch Werktagspredigten. Wir versuchen, das Niveau, die Qualität der Predigt zu erhöhen, indem wir uns an den antiken Rhetorikmodellen orientieren und versuchen auch Rhetorik einfach technisch mit Qualitätsmerkmalen greifbar zu machen. Wir haben in Social Media haben wir Tagesimpulse stehen, 3 Minuten, wo wir versuchen, das Tagesevangelium auf den Punkt zu bringen. Und wir entwickeln jetzt auch schon nach und nach andere Formate. In Corona-Zeiten hatten wir Videovorträge und jetzt können wir unsere Abendkatechese ausbauen. Wir haben als erstes Projekt eine Reihe, die heißt Das Leben ist schön. Das heißt, wir bieten am letzten Montag im Monat einen Kurzkatecheseabend an für Menschen, die auf der Suche sind, die neu in der Stadt sind, die neu im Glauben sind, um an 10 Grundthemen des Glaubens herauszuarbeiten, warum der christliche Glaube schön ist. Das nächste, was ansteht, ist jetzt am Montag, den 26. Das letzte von 10 Themen, Entmutigung. Das ist die zweite Säule gewesen. Die dritte Säule wäre dann ein Netzwerk von Kleingruppen. Oratorium meint eben nicht die Priestergemeinschaft zum Gebet, sondern meint die Laiengemeinschaft zum Gebet. Und die heutige Form wäre wahrscheinlich ein Hauskreis. In welcher Größenordnung und welcher Struktur muss ich noch herausbilden? Aber beispielsweise ja auch Alpha arbeitet ganz stark mit Kleingruppen und Die normalen großen Freikirchen auf der Welt haben auch alle Kleingruppennetzwerke, wenn man davon ausgeht, dass der einmalige Besuch der Sonntagsmesse zu wenig ist, um in einem säkularen Umfeld als Christ bestehen zu können, um beten zu lernen, um zu lernen, über den Glauben zu reden und auch diese Solidarität einer Gruppe zu erfahren. Das wäre die dritte Säule, die Kleingruppen, das Oratorium Säkulare. Und die vierte ist dann eine Schule des Gebets. Da sind wir auch noch relativ weit davon entfernt, aber es ist uns ein Herzensanliegen, dass wir früher oder später einen Ort entwickeln möchten, wo Menschen die verschiedensten Formen der christlichen Gebetstraditionen kennenlernen und einüben können. Das sind unsere vier Säulen, die wir derzeit in Ingolstadt auf dem Herzen tragen.
Sehr schön, herzlichen Dank für diese Einführung in die vier Säulen des Vororatoriums respektive des Apostolates vom heiligen Philipp Neri. Pater Ralf Heiligtag, würden Sie uns abschließend noch der priesterliche Segen spenden?
Das mache ich natürlich sehr gerne. Das ist ja immer eine Freude für einen Priester, wenn er das tun darf, wozu er geweiht ist, und nicht das tun muss, wozu er nicht geweiht ist. Vielen Dank, Frau Marti. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde erschaffen hat.
Herr, höre mein Gebet.
Und lass mein Flehen zu dir kommen.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigam, des heiligen Josef, des heiligen Philipp Neri, des seligen Rudolf von Bern, eurer Schutzengel und Namenspatrone und aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Ralf Heiligtag, für Ihre Berufungsgeschichte. Das ist nicht immer einfach, dass man sich öffnet und dann noch im Radio, wo man die Leute nicht sieht, aber Sie sind sich das quasi gewohnt als ehemaliger Radiomoderator und Radio Gloria dankt Ihnen herzlich und wünscht Ihnen und der ganzen Gemeinschaft einfach reicher Gottessegen und möge der heilige Philipp Neri ein treuer Fürsprecher für Sie, für Ihre Anliegen, für die Anliegen des Vororatoriums sein und einfach Gottes Segen nach Ingolstadt. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Marti. Dem habe ich überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Vergelt's Gott.
Danke Ihnen. Das war das schöne Berufungsinterview mit Pater Ralf Heiligtag vom Vororatorium Heiliger Philipp Neri. Und ich hoffe, dass Sie auch in Ihrem Herzen berührt wurden von diesen Gedanken, von diesen tiefen Gedanken. Und so verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.